Entdecke Schweden zusammen mit Elchkuss. Es ist ein gewöhnlicher Frühlingstag. In der deutschen Botschaft im Djurgårdsbrunnvägen, im exklusiven Botschaftsviertel im Osten von Östermalm, da gehen die Botschaftsangehörigen ihren normalen Tätigkeiten nach. Gegen 11.30 Uhr betreten zwei Personen die Botschaft. Sie melden sich beim Pförtner und geben an, den Pass verloren zu haben. Daraufhin werden sie in die Rechts- und Konsularabteilung im ersten Stock des Gebäudes geschickt. Dort angekommen, legt ein Amtsbote den beiden ein Formular zur Passausstellung vor. Sie sollen das im Wartezimmer erledigen. In der Zwischenzeit erscheinen zwei junge Männer im Vorraum zur Pförtnerloge. Der eine trägt eine schwere Schultertasche, während der andere dadurch auffällt, dass er sich ständig direkt hinter den anderen stellt, als verstecke er irgendetwas. Der Mann mit der Schultertasche erklärt, er sei vom schwedischen ASTA, also dem Allgemeinen Studierendenausschuss, geschickt worden, und er wolle mit einem Herrn von der Botschaft in einer Studienangelegenheit sprechen. Der Pförtner verweist die beiden daraufhin an das Goethe-Institut, sagt, die Botschaft ist dafür nicht zuständig. Doch die beiden bestehen auf ein Gespräch mit einem Botschaftsangehörigen. Der Wunsch wird abgeschlagen und die beiden ziehen sich in die Mitte des Vorraums zurück und sprechen dort leise miteinander. In diesem Moment betritt eine dritte Zweiergruppe den Vorraum. Ein junger Mann mit Trauerflor am Revier wendet sich zusammen mit seiner Begleiterin an den Pförtner und sagt, er wolle sich wegen einer Erbangelegenheit erkundigen. Der Pförtner gibt ihnen eine Besuchernummer, erklärt den Weg zur Konsularabteilung und betätigt den elektrischen Türmechanismus zur Empfangshalle, von wo aus das Paar über das Treppenhaus in die Vorhalle des Konsulats gelangt. Die beiden anderen Männer, die noch immer im Vorraum stehen, sagen nun, dass sie Informationen über Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigungen brauchen. Erneut weist der Pförtner sie ab. Die Ausländerpolizei in Stockholm sei hierfür zuständig. Unterdessen verlässt ein Botschaftsangehöriger das Gebäude und geht mit seinem in der Vorhalle wartenden Fahrer zum vor dem Eingang stehenden Dienstfahrzeug. Der Fahrer erinnert sich und sagt später aus, nach etwa 8 bis 10 Metern drehte ich mich, bewusst oder unbewusst, ich kann es nicht genau sagen, um und schaute zurück in den Vorflur. Ich sah, dass die beiden jungen Männer durch die geöffnete Tür zur Empfangshalle stürmten. Im Hintergrund, etwa auf den ersten Treppenstufen, beobachtete ich weiterhin eine dritte männliche Person, die hektisch und aufgeregt mit den Armen die beiden jungen Männer nach innen in die Botschaftsräume winkte. Gleichzeitig gewahrte ich den Pförtner, der aus der Pförtnerloge kommend hinter den beiden jungen Leuten herlief, um sie aufzuhalten. Ich bemerkte, dass er in der Eingangshalle bis in die Höhe des Fahrstuhls lief, plötzlich stutzte und sofort wieder zurücksprang. Der Grund für das plötzliche Zurückspringen des Pförtners: einer der Männer richtet eine Maschinenpistole auf den Beamten. Der Pförtner rennt in die Pförtnerloge zurück und löst den Alarm aus. Damit beginnt ein Geiseldrama in der deutschen Botschaft in Stockholm. Der Terror der RAF ist nach Schweden gekommen. Es ist der 24. April 1975 um 11.30 Uhr, also vor ziemlich genau 50 Jahren. Und dieses 50-jährige, ja Jubiläum kann man nicht sagen, aber dieser 50-jährige Jahrestag des Geiseldramas in der deutschen Botschaft in Stockholm möchte ich zum Anlass nehmen, um über genau dieses Ereignis ein bisschen zu sprechen. Dieses Ereignis, das in Schweden durchaus Spuren hinterlassen hat. Denn man war sich plötzlich einer Form von Terrorismus konfrontiert, mit der man es davor so noch nicht zu tun hatte. Es gab auch schon andere Attentate, es gab andere Geiseldramen, das schon, aber diese Form, die war dann doch neu. Und ja, auch für die deutsche Botschaft und für die Angehörigen der deutschen Botschaft hatte dieses Geiseldrama dramatische Auswirkungen. Es starben schließlich auch Menschen dabei. Ja, und damit begrüße ich dich zu dieser Folge von Elchkuss, dem Podcast für Schweden. Mein Name ist Jo und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist bei dieser historischen Folge, bei dieser ernsteren Folge. Ja, wir gehen gleich mitten in die 70er Jahre hinein und beginnen mit dem, was im Vorfeld dieses Geiseldramas denn überhaupt passiert ist. Musik. Mitte der 1970er Jahre, da sind wir mitten in der Hochphase des RAF-Terrorismus, mit dem sogenannten Deutschen Herbst. Die Führungsriege der ersten Terroristengeneration, also die sind ja auch alle bekannt, Andreas Baader, Gudrun Enslin, Jan-Karl Raspe, Ulrike Meinhof, die saßen hier in Stuttgart-Stammheim ein. 1974 war der Terrorist Holger Mainz infolge eines Hungerstreiks im Gefängnis gestorben. Und die saßen alle ein, die warteten auf ihren Prozess und das war eben Mitte der 70er Jahre. Anfang 1975, da hatte die Bewegung 2. Juni, das war so eine Untergruppe der RAF und benannt nach dem Todesdatum des Studenten Benno Ohnesorg, der 1967 von einem Polizisten erschossen worden war und damit ja auch die ganzen Studentenunruhen, auch die gewalttätigen Studentenunruhen ausgelöst hatte. Und diese Bewegung 2. Juni, die hatte da den Berliner CDU-Politiker Peter Lorenz entführt. Und dabei erfolgreich 5 RAF-Terroristen freigepresst. Der damalige Kanzler Helmut Schmidt, der äußerte sich da im Krisenstaat skeptisch. Er vertrat eher die Position, dass man Terroristen nicht nachgeben dürfe. Denn das würde nur Nachahmer motivieren. Im Krisenstab bei dieser Entführung von Peter Lorenz, da war aber eine andere Persönlichkeit und das war Helmut Kohl. Und der war eben auch Teil des Krisenstabes und der setzte sich massiv für die Freilassung der Terroristen ein. Für ihn war das Leben des entführten Lorenz wichtiger als alles andere und er sagte, man muss dieses Menschenleben retten, auch wenn man dafür 5 Terroristen freilässt. Ja, und dieses Dilemma, das besteht bei Entführungen letztendlich bis heute fort. Soll man nachgeben und damit Terroristen vielleicht zu weiteren Entführungen motivieren, ermutigen, weil das Vorgehen eben erfolgreich war? Oder soll man hart bleiben und sagen, nein, Terroristen, ihr habt bei uns keine Chance, ihr könnt nichts erpressen und damit aber das Leben der entführten Menschen riskieren? Das ist eine unfassbar schwierige Entscheidung, ein Dilemma, ein richtiges Dilemma. Peter Lorenz wurde jedenfalls freigelassen. Das war Anfang 1975. Er hatte die Entführung überlebt. Dafür waren nun 5 RAF-Terroristen wieder auf freiem Fuß. Aus Sicht der Terroristen war die Geiselnahme also erfolgreich. Und das spornte zu neuen Taten an. Ja, warum aber in Schweden? Eine mögliche Erklärung liegt darin, dass die Terroristen darauf hofften, in Olof Palme, der seit 1969 schwedischer Regierungschef war, jemanden zu finden, der ihrer Sache zumindest irgendwie wohlwollend gegenüberstand. Schließlich hatte sich Olof Palme mit den USA angelegt, als er deren Engagement in Vietnam wirklich mehrmals und öffentlich sehr deutlich kritisierte. 1968, da hat er sogar an der Seite des nordvietnamesischen Botschafters in Moskau gegen den Vietnamkrieg demonstriert. Das heißt, er war durchaus sehr stark in so linken Gefilden unterwegs. Und da hofften sie eben, der ist vielleicht ja irgend so ein bisschen für uns und da haben wir vielleicht ein leichteres Spiel. Beide Hoffnungen aber, zum einen ähnlich wie bei Peter Lorenz, auf eine Bundesregierung zu stoßen, die verhandlungsbereit ist und zum zweiten in Olof Palme einen irgendwie ideologischen Unterstützer zu haben, die erwiesen sich als grundfalsch. Die Stockholmer Polizei, die war so auf einen terroristischen Anschlag wie diesen ja eher leidlich vorbereitet. Zwar hatte man schon so ein bisschen Erfahrung mit Geiselnahmen. 2 Jahre zuvor, da gab es in einer Bank am Norrmalmstorg eine Geiselnahme. Da nahmen 2 Männer mehrere Geiseln und hielten die auch mehrere Tage fest. Das ist die Geiselnahme, die dem Stockholm-Syndrom zu seinem Namen verhalf. Darüber habe ich auch schon mal eine Folge gemacht. Verlinke ich gerne auch in den Shownotes. Auch gab es kurz zuvor auch schon eine Geiselnahme von rechtsterroristischen oder rechtsextremistischen kroatischen Aktivisten. Und die entführten ein Flugzeug und versuchten hier somit ihre Ziele zu erreichen. Das heißt, es gab da durchaus schon so ein bisschen Erfahrungen. Aber internationaler RAF-Terrorismus, das war etwas, was die Polizei so dann doch eher unvorbereitet traf. Zugleich kommt die Besetzung der westdeutschen Botschaft in Stockholm aber auch nicht völlig unerwartet. Der Prozess gegen die Baader-Meinhof-Gruppe, der steht bevor, das habe ich ja vorhin gesagt. Und da gibt es mehrere Anschläge, Molotow-Cocktailwürfe in Deutschland, auch in der Schweiz. Das heißt, da brodelt es. Es gibt überall irgendwie Versuche, diesen Prozess zu beeinflussen, die irgendwie freizupressen. Auch die SÄPO, die schwedische Sicherheits- oder Geheimpolizei, die erhält Warnungen vor möglichen Attentaten gegen die deutsche Botschaft oder auch gegen andere deutsche Einrichtungen in Schweden. Es gibt zudem mehrere Hinweise darauf, dass RAF-Sympathisanten und auch aktive Terroristen im Land sein könnten. Und 1974 wurde die deutsche Botschaft einer Sicherheitsprüfung unterzogen und es wurde eine Stahlgittertür zwischen zweiter und dritter Etage eingebaut, um so Sicherheitszonen zu schaffen. Wo dann vielleicht, selbst wenn unten es etwas passiert oder da irgendwie Terroristen sich Zutritt verschaffen, dass man dann diese Stahlgittertür zumachen kann und oben eben noch eine Sicherheitszone hat. Im Dezember meldete die Frau eines Botschaftsangehörigen einen äußerst merkwürdigen Zwischenfall. Da spionierten zwei Männer offensichtlich ihr Privathaus aus, fotografierten es. Und dieselbe Frau berichtet auch von einem weiteren Vorfall im Frühjahr des Jahres 1975. Da habe sie einen Mann auf der Straße angesprochen und gesagt, das Leben der Mitarbeiter der deutschen Botschaft ist in Gefahr. Und dann ist er weitergegangen. Ähnliche Warnungen gingen auch bei der Botschaft direkt ein. Das heißt, da gab es durchaus mehrere Anzeichen, da könnte irgendetwas passieren. Und am 24. April 1975, vor jetzt fast genau 50 Jahren, da tritt dann das ein, was in diesen Warnungen angekündigt worden ist. Um 11.50 Uhr, etwa 15 Minuten nachdem der Pförtner den Alarm ausgelöst hat, rückt die Polizei mit mehreren Einsatzwagen an. Um 12.14 Uhr begeben sich die ersten schwedischen Polizisten ins Gebäude und sichern das Erdgeschoss. Ja, und damit nimmt so allmählich das Drama seinen Lauf. Die sechs Terroristen, das sind Karl-Heinz Delvo, Siegfried Hausner, Hanna Krabbe, Bernhard Röstner, Lutz Taufer und Ulrich Wessel, haben sich in der Zwischenzeit in den dritten Stock der Botschaft zurückgezogen. Zuvor haben sie im ersten und zweiten Stock mehrere Geiseln genommen. Einem Amtsboten haben sie den Schlüssel entwenden können, mit denen sie die im Jahr zuvor eingesetzte Stahltür öffnen konnten. Und somit konnten sie eben auch in den dritten Stock gehen, wo sich die Bibliothek und auch das Zimmer des Botschafters befindet. Es gibt nur wenige Botschaftsangehörige, denen die Flucht gelingt. Manche versuchen sich in den Toiletten zu verstecken, aber da werden sie natürlich auch schnell gefunden. Nur drei schaffen es, sich im zweiten Stock so zu verbarrikadieren, dass die Terroristen nicht mehr in den Raum hineinkommen können. Aber es sind eben nur wenige. Zusammen mit den Geiseln ziehen sich die Terroristen ins Zimmer des Botschafters zurück. Auch der Botschafter selbst, Heinz-Dietrich Stöcker, ist unter den Geiseln. Unterdessen versucht die Polizei, in den dritten Stock vorzudringen, wird jedoch von oben beschossen und spätestens da weiß jeder, die Situation ist wirklich sehr ernst. Die schießen, die sind gut bewaffnet, gut ausgerüstet und die haben auch kein Problem damit, auf Polizisten zu schießen. Es ist mittlerweile 12.55 Uhr, seit fast eineinhalb Stunden dauert das Geiseldrama nun an. Da rufen die Terroristen in der Pforte an. Die Pforte ist nach wie vor besetzt, da ist immer noch der Pförtner und das ist so ein bisschen der anfängliche Kommunikationsweg. Und sie sagen, hier ist das Kommando Holger Mainz. Benannt eben nach jenem RAF-Terroristen, der im Hungerstreik im Gefängnis gestorben war. Und weiter, sagen Sie der Polizei, dass sie das Gebäude verlassen soll. Andernfalls wird der Attaché erschossen. Ein Beamter der schwedischen Polizei übernimmt das Gespräch. Im weiteren Verlauf fordern die Geiselnehmer die Freilassung der Bader-Meinhof-Gruppe. Auch sagen die Terroristen, dass sie nach Ablauf einer Frist stündlich eine Geisel hinrichten würden, wenn man ihren Forderungen nicht nachkommt. Also das Ziel der Entführung ist nun klar, die gesamte Führungsriege letztendlich der RAF, die soll freigepresst werden. Die Polizei ignoriert aber die Aufforderung, das Gebäude zu verlassen und bleibt. Man hat den ersten Stock, man hat auch jetzt den zweiten Stock gesichert und glaubt, man hat so einen strategischen Vorteil, wenn man da eben drin bleibt. Daraufhin holen die Terroristen um 13.40 Uhr den Militärattaché Andreas von Mirbach ans Treppengeländer im dritten Stock. Von dort ruft er den Polizisten in den Stockwerken darunter zu, was die Geiselnehmer ihm einflüstern. Die Polizei solle sich zurückziehen. Andernfalls würde er in 15 Minuten erschossen werden. Die schwedische Polizei entscheidet sich dennoch, sich nicht zurückzuziehen. Um 13.50 Uhr ruft von Mirbach erneut nach unten, dass er erschossen werde, wenn sich die Polizei nicht bis 14 Uhr zurückziehe. Der Konsul der Botschaft, der ist nicht als Geisel genommen worden, sondern der konnte entkommen, der setzt sich daraufhin mit dem Auswärtigen Amt in Verbindung, das damals noch in Bonn sitzt. Dort erhält er die Empfehlung, die Polizei vor Ort die Lage beurteilen zu lassen und deren Vorgehen auch zu folgen. Im Auswärtigen Amt in Bonn wird aber die Frage weiter diskutiert. Insbesondere Außenminister Genscher ist der Ansicht, dass der Konsul die Polizei überzeugen solle, das Gebäude zu verlassen. Der strategische Vorteil, der sei ja eher zu vernachlässigen und ein Menschenleben dahingegen deutlich höher zu gewichten. Doch erst um 14.40 Uhr kommt aus Bonn diese neue Entscheidung. Und das ist zu spät. Denn da hat die Katastrophe bereits ihren Lauf genommen. Um kurz vor 2 Uhr nachmittags wird der Militärattaché erneut ans Treppengelände gezwungen. Er muss dem Polizisten ein neues 2-Minuten-Ultimatum zurufen. Die Polizei zieht sich aber nicht zurück. Um 14 Uhr wird Andreas von Mirbach von hinten mit 5 Schüssen erschossen. Mirbach lebt allerdings noch und wird wenige Minuten später von den Terroristen einfach die Treppe hinuntergeworfen. Dort auf halber Treppe bleibt er liegen, schwer atmend, röchelnd. Die Polizisten können jedoch nicht zu ihm, weil die Terroristen, die nun zu Mördern geworden sind, sie von oben beschießen. Ein Bild, ja, das zeigt, wie barbarisch, wie menschenverachtend die RAF vorgegangen ist. Dass sie eben glaubten, für irgendwas Gutes zu kämpfen, aber letztendlich selber zu Tieren geworden sind. Erst als um 14.40 Uhr die Nachricht aus Bonn kommt, man solle doch die Botschaft räumen und dies auch mit dem schwedischen Ministerpräsidenten und dem Justizminister abgesprochen ist, erst da zieht sich die Polizei zurück, woraufhin 2 Polizisten, die sich bis auf die Unterhosen ausziehen müssen, zum Sterben der Militärattaché vorgelassen werden. Um 14.47 Uhr, also fast 50 Minuten nach den Schüssen, wird von Mirbach aus der Botschaft abgeholt. Im Krankenhaus wird er notoperiert, stirbt aber währenddessen an seinen Verletzungen. Das Vorgehen der schwedischen Polizei, sich nicht zurückzuziehen, das wurde immer wieder scharf kritisiert. Auch von Mirbachs Sohn, der war 1975 gerade mal 12 Jahre alt, der kritisiert später, dass die Polizei sich nicht zurückgezogen hat. Zugleich bringt er aber durchaus Verständnis dafür auf, dass sich die Bundesregierung nicht auf die Freilassung der gefangenen RAF-Mitglieder eingelassen hat. Also der sagt schon, man muss da Härte zeigen, aber die Polizei, die hätte sich doch zurückziehen können. Er sagt auch, dass es die Geiselnahme in Stockholm vermutlich nicht gegeben hätte, wenn wenige Monate zuvor bei der Lorenz-Entführung nicht erfolgreich RAF-Terroristen freigepresst worden wären. Das heißt, er sieht schon, Härte gegenüber Terroristen ist durchaus wichtig, aber die Kritik an der schwedischen Polizei, die bleibt trotzdem bestehen und die ist sicherlich auch in Teilen berechtigt. Dennoch sollte man von Vorwürfen absehen, die auch vereinzelt gemacht worden sind und die irgendwie so lauteten, die schwedische Polizei oder auch der Abteilungsleiter im Auswärtigen Amt, der dem Konsul der Botschaft gesagt hat, er soll sich an die Empfehlung der Polizei halten, dass sie mitschuldig seien am Tod von Mirbach. Das ist in aller Deutlichkeit auch zurückzuweisen. Bei einem Mord tragen immer die Mörder die Verantwortung für den Tod und niemand anders. Jetzt aber um 14.40 Uhr zieht sich die schwedische Polizei doch zurück, bereitet gleichzeitig aber die Planungen für eine Erstürmung der Botschaft vor. Beispielsweise wird der Einsatz von Gas geübt. Gas, das kam auch bei der Geiselnahme am Norrmalmstorg, der Bank, auch zum Einsatz, dass er da erfolgreich funktioniert. Das übt man jetzt wieder. Zudem wird bei der norwegischen Botschaft, die ganz in der Nähe ist, ein provisorisches medizinisches Versorgungszentrum eingerichtet. Das heißt, ja, man bereitet die Stürmung vor. Währenddessen verteilen und verkabeln die Geiselnehmer mitgebrachten Sprengstoff im 3. Stock. An die deutsche Presseagentur wird eine Namensliste übermittelt. 26 Inhaftierte, die meisten sind Mitglieder der RAF, darunter eben auch die gesamte Führungsriege um Bader, um Meinhof, die sollen freigelassen werden. Bis 21 Uhr sollen sie mit einem Flugzeug vom Frankfurter Flughafen ausreisen. Wenn die Forderungen nicht erfüllt werden, wird ab 21 Uhr stündlich eine Geisel hingerichtet. Die Polizei versucht telefonisch immer wieder anzurufen, versucht immer wieder in diesen 3. Stock, zumindest telefonisch, vorzudringen, um zu verhandeln. Aber entweder geht niemand ran oder es wird sofort wieder aufgelegt. Es wird gesagt, die Forderungen sind klar, erfüllte Forderungen. Und dann wird wieder aufgelegt. In Deutschland, da tagt derweil der Krisenstab des Innenministeriums, bei dem auch Beamte aus dem Auswärtigen Amt beteiligt sind. Es werden Flugzeuge bereitgestellt, um, sollte es politisch so entschieden werden, Häftlinge nach Frankfurt zu transportieren. Und auch in Schweden tagt ein Krisenstab rund um Regierungschef Palme. Der schwedische Polizeichef erinnert sich später: Wieder einmal waren wir also im Kanzleigebäude versammelt und unsere Aufgabe bestand darin, einen Weg aus diesem Geiseldrama zu finden. Unter dem Druck stehend, zwischen der Aufgabe, Leben zu retten und der Aufgabe der Gewalt nicht nachzugeben. Zum 3. Male in weniger als 3 Jahren. Also zum 3. Male, da meint er eben Zum einen das Geiseldrama in der Bank am Norrmalmstorget und eben diese Flugzeugentführung 1972, als eben rechtsextremistische kroatische Terroristen inhaftierte in Schweden freipressten. Also zum dritten Mal in weniger als 3 Jahren befanden wir uns in diesem schrecklichen Dilemma, ohne dass die Polizei für die Lösung des Problems besser gerüstet war. Der Unterschied lag diesmal darin, dass es nicht wir waren, die die Entscheidung zu fällen hatten, ob den Forderungen der Terroristen entsprochen werden kann oder nicht. Die Verantwortung, dass das Ganze nicht in einem Blutbad endete, die lag jedoch bei uns. Und dieses Mal wussten wir mit Sicherheit, dass wir es mit Personen zu tun hatten, die nicht davor zurückscheuten, zu morden. Ja, aber die Entscheidung, was gemacht werden soll, die lag in Deutschland. Und dort entscheidet der Krisenstab, den Forderungen der Terroristen nicht nachzugeben. Um 20.30 Uhr teilt man diese Entscheidung dem schwedischen Krisenstab in Stockholm mit und überlässt die Verantwortung für das weitere Vorgehen den Schweden. Der schwedische Justizminister eilt zur deutschen Botschaft, teilt die Entscheidung aus Deutschland mit, bietet den Terroristen aber freies Geleit, wenn sie aufgeben und die Geiseln freilassen. Die Geiselnehmer wiederholen aber lediglich ihre Forderung, sagen, dass es nichts zu verhandeln gebe und legen auf. Um 22.20 Uhr wird der Botschaftsangehörige und Wirtschaftsattaché Heinz Hillegard an ein Fenster geführt und dort von hinten erschossen. Heinz Hillegard ist dafür bekannt, dass er das Gespräch mit den protestierenden Studierenden der 68er-Generation suchte. Dass er viele Anliegen der Studenten teilte, etwa, dass sich die ältere Generation kritischer mit ihrer Nazi-Vergangenheit auseinandersetzen müsse. Das heißt, es ist eigentlich jemand, der der Position der Studierenden recht nahe steht. Aber das ist den Terroristen völlig egal. Sie erschießen ihn. Für sie ist er Teil des Systems, eines verbrecherischen Systems, und er wird erschossen. Kurz darauf entlassen die nun zweifachen Mörder 3 weibliche Geiseln, sodass dann nur noch Männer in Geiselhaft sind. Und kurz vor Mitternacht um 23.46 Uhr nimmt das Geiseldrama ein sehr plötzliches, unerwartetes Ende. Denn eine laute Explosion durchreißt die Nacht. Eine Explosion, die so gewaltig ist, dass der Stahlfußboden der Botschaft durchbrochen wird, dass ein großes Loch hinterlassen wird, dass die Außenwand nach außen gedrückt wird, eigentlich sämtliche Fensterscheiben, auch der umliegende Gebäude, die bersten. Der Sprengstoff, den die Terroristen angebracht haben, der explodiert. Bis heute ist unklar, warum dies geschehen ist. Wahrscheinlich aus Unachtsamkeit der Terroristen. Vielleicht ist einer von ihnen über ein Kabel gestolpert, man weiß es nicht. Aber es war höchstwahrscheinlich eben ein Versehen der Terroristen. Die Geiseln, die können sich befreien und rennen nun aus dem schwer beschädigten Botschaftsgebäude. Eine der Geiseln ist aber so schwer verletzt von eben der Explosion, dass sie von den anderen herausgetragen werden muss. Aber alle können nun das Botschaftsgebäude verlassen, die Terroristen hindern sie auch nicht daran. 5 der 6 Terroristen, die verlassen das Botschaftsgebäude über ein Fenster, werden aber auf dem Parkplatz von der Polizei gestellt. Und sie lassen sich jetzt widerstandslos festnehmen. Der 6. Terrorist, Ulrich Wessel, wird später im 3. Stock gefunden. Er ist schwerst verletzt und stirbt noch in derselben Nacht. Ja, und so nimmt dieses Geiseldrama ein plötzliches, ein unerwartetes Ende. Letztendlich dann, ja, ist schwierig zu sagen, letztendlich dann doch noch ein gutes Ende, obwohl 2 Menschen ermordet worden sind. Und das ist natürlich das große Drama, auch dieser Geiselnahme. Aber durch das unerwartete Auslösen des Sprengstoffs wurden vielleicht weitere Tote verhindert. Denn es gibt kein Anzeichen, warum die Geiselnehmer irgendwie aufgegeben hätten, wenn das anders gekommen wäre, sondern sie hätten vielleicht dann wirklich stündlich eine Geisel hingerichtet. Und das ist nun eben so nicht mehr gekommen. Aber dennoch, 2 Menschen wurden ermordet von Mirbach und Hillegard und später kommt noch ein 3. Opfer hinzu, denn 1988 stirbt ein Botschaftsangehöriger oder der Botschaftsangehörige Ernst Peter Lechner an den Spätfolgen der Geiselnahme. Das heißt, da gibt es dann noch ein 3. indirektes Todesopfer. In Schweden wird in den Folgetagen diskutiert, ob den 5 Terroristen in Schweden der Prozess gemacht werden soll oder ob sie nach Deutschland ausgeliefert werden sollen. Eine schwierige Frage. Schließlich entscheidet man sich aber für die Auslieferung. Alle 5 werden nach Deutschland überstellt. Ein Terrorist stirbt aber schon bald an den Folgeschäden der Detonation, hat er da schwere Hirnschäden und stirbt eben dann. Den anderen vier wird in Deutschland der Prozess gemacht. 1977 werden sie vom Oberlandesgericht Düsseldorf zu jeweils zweimal lebenslangen Haftstrafen wegen gemeinsamen Mordes in zwei Fällen sowie Geiselnahme verurteilt. Im Laufe der 1990er Jahre, da werden alle vier nach und nach wieder aus der Haft entlassen. Sind also mittlerweile, wenn sie noch leben, auf freiem Fuß. Ja, erfolgreich waren sie mit ihrem Plan nicht. Bader, Enslin und Co., die wurden nicht freigepresst. Auch nicht durch die Entführung des Arbeitgeberpräsidenten Schleyer und auch nicht durch die Entführung des Flugzeuges Landshut, dann 1977. Zwei Jahre später, da gab es ja weitere Versuche, sie freizupressen. In der Nacht zum 18. Oktober 1977, da nehmen sie sich dann kollektiv das Leben in der JVA Stammheim. Die sogenannte Todesnacht von Stammheim. Damit ist der deutsche Herbst zu Ende, die Hochphase der RAF. Gleichwohl geht der Terrorismus auch danach noch weiter, aber eben diese Hochphase, die ist erstmal vorbei. Für die Hinterbliebenen der Opfer hingegen, da gibt es keinen wirklichen Abschluss, da gibt es kein Vorbei. Und das sollte man immer wieder bedenken. Der Fokus liegt doch allzu oft auf den Tätern. Auch bei Fernsehdokumentationen, da ist ganz häufig immer, sind die Täter im Fokus. Wer sind diese Menschen? Was machen sie? Warum machen sie das? Sie wollen mediale Aufmerksamkeit mit ihren Taten. Sie bekommen diese mediale Aufmerksamkeit auch. Sie werden später interviewt, wenn sie beispielsweise aus dem Gefängnis freigelassen worden sind. Da werden sie interviewt, da stehen sie plötzlich wieder im Fokus. Aber sie sind Mörder. Mörder von unschuldigen Menschen. Und daher sollen am Ende dieser Episode die Namen der drei Opfer stehen. Denn die sind für mich eigentlich die zentralen Figuren. Andreas von Mirbach, Heinz Hillegard, Ernst-Peter Lechner. Und damit endet diese Episode über den RAF-Terrorismus, der 1975 vor 50 Jahren nach Schweden kam und ihm auch drei Todesopfer gefordert hat. Ein trauriges Kapitel der schwedischen Geschichte und für die deutsche Botschaft in Stockholm, die noch immer am gleichen Ort in Schweden steht, im Osten von Östermalm, im Botschaftsviertel. Wenn du da mal unterwegs bist, dann siehst du auch dieses Gebäude. Es ist kein besonders schönes Gebäude, das heißt, man muss jetzt nicht irgendwie aus touristischen Zwecken hingehen. Das lohnt sich nicht, aber es steht auf jeden Fall immer noch da. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich sehr über Rückmeldungen zu dieser oder auch zu anderen Folgen. Das kannst du über Spotify tun oder auch bei Podigy direkt kommentieren. Oder du kannst mir auch immer gerne eine Mail schreiben an elchkuss@elchkuss.de. Da freue ich mich sehr darüber. Ich danke dir. Hat es so bra. Wir hören. Elchkuss, der Podcast für Schweden.